so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge würde ich gerne mit dir über intuitives Essen sprechen und meinen Weg raus aus der Essstörung. Denn ich habe ja schon in einigen Lives und auch in einigen Folgen vermutlich erzählt, dass ich sehr, sehr lange ein Essproblem hatte, auch verschiedene Essstörungen oder Michformen. Und ich wurde, glaube ich, gefühlt 2 Millionen Mal gefragt, Michi, kannst du da mal tiefer drauf eingehen? Wie war dein Weg? Wie war dein Heilungsweg? Was hat dir geholfen? Wie ist es heute? Und ich habe diese Folge ganz lange vermieden aufzunehmen, insbesondere weil ich weiß, wie viel ich mich damals verglichen habe, sowohl in der Phase meiner Essstörung als auch auf meinem Heilungsweg. Und deswegen kommt hier der riesengroße Disclaimer, dass wenn dir die Folge nicht gut tut, und da musst du ehrlich zu dir selbst sein, das ist auch einer der Tipps später, dann hör nächste Woche wieder rein. Wenn du merkst, dass dich was triggert, dann mach es aus. Das ist ein Erfahrungsbericht, den ich hier mit dir teile, weil ich sehr, sehr häufig um diesen Erfahrungsbericht gebeten wurde. Und ich möchte aber, dass du diese Folge nur anhörst, wenn du ganz bewusst sagst, es hilft mir, es unterstützt mich, es motiviert mich vielleicht auch, es hilft mir, Freunde oder Freundinnen, Partner oder Partnerinnen, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind, zu verstehen. Und gleichzeitig hier auch nochmal die Betonung, es ist alles individuell. Ich habe in meiner Phase, in meiner Zeit gelernt, dass Heilung ein ganz, ganz individueller Prozess ist, dass auch die Entstehung von solchen Krankheiten ganz individuell ist. Deswegen, egal ob du selbst betroffen bist, egal ob du jemanden kennst, der betroffen ist, egal ob du dich manchmal fragst, bin ich zu streng in meinem Essverhalten mit mir, sieh das hier wirklich als reinen Erfahrungsbericht. Ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin, ich kann dich bei keiner Form der Heilung unterstützen, aber ich kann dir vielleicht Hoffnung machen, ich kann dir vielleicht Mut mitgeben und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, den du für dich annehmen kannst, wenn er für dich hilfreich ist. Das war mir hier nur einmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil so viele Menschen unter einer Essstörung leiden. Wir unterschätzen dieses Thema vollkommen, weil ich ganz, ganz lange dachte, ich würde nie gesund werden. Also ich habe ganz, ganz lange gedacht, einmal Essstörung, immer Essstörung. Und vielleicht denkst du ähnlich, vielleicht hast du Freunde, die ähnlich denken. Und deswegen schenkt die Folge vielleicht den einen oder anderen Mut und Hoffnung. Und wenn sie dir nichts schenkt, dann hör einfach nächste Woche nochmal rein. Und in dieser Folge werde ich jetzt mit dir über meinen Weg sprechen. Also wie hat meine Essstörung überhaupt begonnen? Was ist so rückwirkend das, was für mich persönlich dazu geführt hat? Wie sah mein Weg aus? Wie sah mein Heilungsweg aus? Welche Tipps kann ich dir für intuitives Essen mitgeben? Und wie ist es heute bei mir? Das heißt, es ist wirklich so ein Rundumschlag, der dich dann so ein bisschen unterstützt, damit mir durchzugehen. Deswegen hoffe ich, dass dir die Folge gefällt. Wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, es könnte weiterhelfen, teile die Folge super gerne. Ich habe mich damals wirklich gefreut, hoffnungsvolle Geschichten zu hören, auch Geschichten, die nicht hießen, ich habe mich dazu entschlossen, von heute auf morgen war ich gesund, sondern Geschichten, die irgendwie ehrlich, authentisch und echt waren, mit denen ich mich connecten konnte. Also vielleicht kennst du jemanden, möchtest es weiterleiten, aber auch da immer ganz bedacht und ganz vorsichtig, ganz sensibel mit den Menschen, weil wie gesagt, es ist alles individuell und für mich hatte auch meine Entstehung sehr, sehr viele unschöne Momente und Glaubenssätze und ja, dementsprechend dürfen wir da einfach ganz vorsichtig sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und schicke dir eine große Umarmung, egal aus welchem Grund du dir diese Folge gerade anhörst. Ich habe ja schon gesagt, ich starte in die Folge mit meinem Weg, dann gehe ich auf meinen Heilungsweg ein, dann teile ich Tipps für intuitives Essen und möchte dann mit dir darüber sprechen, wie sieht Essen heute bei mir aus. Und mein Weg in die Essstörung hat, glaube ich, so ein bisschen damit angefangen, dass ich verschiedene Formen der Essstörung hatte. Also als ich so 11, 12, 13 war, habe ich auf einmal angefangen, sehr viel mehr zu essen als ich vielleicht gebraucht hätte, insbesondere Schokolade und Süßigkeiten, weil ich halt ja immer das Gefühl hatte, mich anpassen zu müssen, das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, so wie ich bin. Und ich weiß noch, dass ich dann mein Taschengeld immer gespart habe und bei uns im Ort zum Bäcker gelaufen bin und mir eine Tafel Milka-Schokolade geholt habe und die dann irgendwie gegessen habe und irgendwie das Gefühl hatte, es würde mir ein gutes Gefühl geben. Also ich habe halt einfach emotional gegessen, um ein besseres Gefühl zu haben. Das hat dann so von 13 bis 15 dazu geführt, dass ich so 10 Kilo zugenommen habe. Also ich war jetzt nicht dick ist ja auch schon wieder eine Bewertung, ne? Aber ich war jetzt nicht stark übergewichtig, aber ich hatte einfach schon zu viel Gewicht. Also vermutlich war ich eine Hosengröße größer als der Durchschnitt. So würde ich das jetzt rückwirkend betrachten. Also wenn ich mir die Fotos von mir anschaue, finde ich jetzt nicht, dass ich stark übergewichtig bin, aber ich finde, man sieht mir dann so zwischen 12, 13, 14 schon an, dass ich einfach etwas zu viel auf den Rippen habe und dass man da auch aufpassen sollte, insbesondere weil ich halt irgendwann sehr süße und sehr fettige Lebensmittel nur noch zu mir genommen habe. Meine Eltern haben da auch versucht, wirklich sensibel und liebevoll mit mir drüber zu sprechen. Also über das Essen haben sie schon echt nett mit mir geredet, muss ich sagen. Echt nett. Klingt jetzt nicht so überzeugend, aber schon. Also meine Mama war dann auch mal mit mir bei der Ernährungsberatung. Die haben mir halt einfach erklärt, dass gewisse Lebensmittel, wofür die gut sind und dass ich so ein Verständnis für mein eigenes Essen entwickle. Und das Ganze hat aber irgendwie nicht so viel gebracht, weil ich ja eigentlich wusste, was gesund ist. Aber ich ja irgendwie durch diese süßen Lebensmittel, durch Süßigkeiten irgendwie gefühlt ein besseres Gefühl in mir entwickelt habe. Und dann war es aber so, dass meine Mama zum Beispiel darauf geachtet hat, dass ich nicht mehr ganz so enge Klamotten trage. Ich glaube, sie wollte aus heutiger Sicht auf jeden Fall vermeiden, dass ich noch schlimmer gemobbt werde, weil sie wusste, dass ich damals in der Schule gehänselt wurde und das auch ein Thema war, gegen das wir immer vorgegangen sind. Aber es hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, als Kind, und das ist ein ganz persönliches Gefühl, nicht nur in der Schule angegriffen zu werden wegen meinem Sein, sondern eben auch zu Hause, weil halt gewisse Verbote dann eben auferlegt wurden. Aber ich weiß heute aus der Intention meiner Mama, gerade weil sie auch in der Schule wegen ihrem Gewicht gemobbt wurde, dass sie eigentlich verhindern wollte, dass ich irgendwas trage, was vielleicht total aufträgt, was nur noch ein Grund mehr wäre, mich zur Zielscheibe zu machen. Das heißt, so war erstmal mein Gewichtsverlauf, bis ich 15 Jahre alt bin oder war. Und das war auch der Punkt circa, wo meine Essstörung gekippt ist. Von ich esse sehr viel und Schokolade und Süßigkeiten hin zu ich möchte gar nichts mehr essen. Und das hat so damit angefangen, dass ich mich halt total unwohl in mir gefühlt habe. Ich weiß noch, alle Mädchen hatten irgendwie Freunde oder einen Partner oder schon den ersten Kuss. Und ich war mit 15 irgendwie voll behind. Also richtig behind und auch eine Außenseiterin. Und ich wurde auch sehr, sehr schlimm gehänselt in meiner damaligen Schule, so zwischen 11 und 14. Und es hat halt einfach irgendwie dazu geführt, dass ich mich so, wie ich bin, nicht gut genug gefühlt habe. Und ich habe halt immer versucht, ehrlicherweise die offensichtlichen Dinge an mir zu ändern. Also anstatt mich zu fragen, so zu reflektieren, wie kann ich diesen Glaubenssatz auflösen, nicht gut genug zu sein, habe ich halt immer wieder versucht, mich anzupassen, um gut genug zu sein. Und ich weiß noch, ich stand dann einmal in der Bücherei bei uns im Ort und war da alleine und ich habe mir irgendwelche Bücher ausgeliehen. Und dann weiß ich noch, standen so zwei Jungs hinter mir und die waren sogar jünger als ich, also irgendwie 3 Jahre jünger. Ich war irgendwie 14 und die waren 11. Und dann haben die halt einfach nur gesagt, boah, ist die fett geworden. Und das war so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, krass, ich werde nicht nur in der Schule gemobbt, da wurde ich halt wegen meinem Aussehen, wegen meinen Haaren, wegen meiner Figur später auch gehänselt, sondern irgendwie hat es so Wellen geschlagen. Also es gab so keinen sicheren Ort mehr. Und dann habe ich so beschlossen, nee, ich will nicht mehr angreifbar sein, ich muss was verändern. Und diese Angst, angreifbar zu sein, war auch immer mein Motivator, sowohl bei Leistung als dann eben auch bei Figur. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Diät. Und da war ich so 15 und ich war jetzt wirklich etwas kräftiger, aber wirklich nicht dick und auch eigentlich nicht so, dass es stark aufgefallen ist, ne? Aber ich habe mich dann natürlich so gefühlt, es hat sich dann auch nochmal zwischen 14 und 15 was rausgewachsen, aber ja, hätte man da irgendwie vielleicht nicht so mit dem Kind drüber gesprochen, hätte das bedenklich werden können. Auf jeden Fall war ich dann 15 und dann habe ich angefangen, Diäten zu machen. Und ich weiß noch, dass meine Eltern das dann erstmal begrüßt haben, dass ich achtsamer esse, weil ich dann gesagt habe, nee, ich will jetzt nur Suppe essen und um halt abzunehmen. Meine Eltern haben das erstmal begrüßt, weil sie dachten, dass ich mich tiefer mit dem Thema, wo sie auch mit mir drüber gesprochen haben, also was ist gesunde Ernährung, auseinandergesetzt hätte und das Ganze halt jetzt sacken gelassen hätte und es dann gefruchtet hätte. Und es hat ja auch erstmal so geklungen, dass ich dann bewusster essen wollte. Also es war schwierig rauszufinden, glaube ich, für sie, dass da so ein Essstörungswechsel stattgefunden hat. Und ja, ist, glaube ich, von außen sowieso immer sehr, sehr schwer zu sehen. Und das hat dann damit angefangen, dass ich irgendwie dann gesagt habe, zu mir innerlich, ja gut, dann will ich jetzt noch 800 Kalorien am Tag essen. Habe ich mich sehr, sehr viel mit Kalorien befasst. Und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, ja nur 500, damit das Abnehmen schneller geht. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, dann esse ich halt nur noch alle 2 Tage oder sowas. Und das hat so in der Phase 15, 16, hatte ich immer so Vorstöße und Rückschläge, weil zwischendurch kam es doch immer wieder durch, dass ich halt Schokolade und irgendwas anderes essen wollte oder meine Mama was mitgebracht hat und auch meinte, Michi, ist doch gar nicht so schlimm, das heißt ja gar nicht, dass du gar nichts Süßes essen darfst, halt einfach nur, dass du es in Maßen isst, ne, die Menge macht's. Und das hat für mich aber dann dazu geführt, dass wenn ich halt mir dann erlaubt habe, irgendwas zu essen und über mein Kalorienziel kam, dass ich halt total wütend auf mich wurde, also so richtig enttäuscht von mir war. Und dann weiß ich noch, habe ich die Bravo gelesen, da war ich dann 15, 16 und da stand halt drin, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, dass ein Mädchen so geschrieben hat, hey, um abzunehmen, habe ich angefangen, mich zu übergeben, aber ich kann jetzt auf einmal nicht mehr aufhören. Und da stand nur drin, um abzunehmen, habe ich angefangen, mich zu übernehmen, geben, habe da mit 10 Kilo abgenommen, kann jetzt nicht mehr aufhören. Und mein Gehirn hat aber ausgeschaltet, wo stand, habe da mit 10 Kilo abgenommen. Das heißt, ich habe dann damals so das erste Mal wirklich versucht, mich zu übergeben. Ich fand das aber persönlich am Anfang sehr unangenehm, das Erbrechen, und bin dann, als ich mit 16 aufs Internat gegangen bin, weiß ich noch, hatte ich so den Pakt mit mir, so ich versuche jetzt 5 Tage nichts zu essen. Und als ich dann irgendwann es geschafft hatte, 5 Tage nichts zu essen, das hat super schnell auf dem Internat geklappt, weil ich mich ja dann auch besser durchsneaken konnte. Ich meine, zu Hause hatten meine Eltern noch so ein Auge drauf und haben gesagt, ja, du musst ausgewogen essen. Im Internat war es dann auf einmal so, dass ich sagte, ja, frühstücken will ich nicht, ich will lieber länger schlafen. Beim Mittagessen war ich irgendwo anders und beim Abendessen ist es halt auch nicht aufgefallen, weil wir halt irgendwie 200 Schülerinnen und Schüler waren. Das heißt, da konnte ich so das erste Mal für mich meine Challenge machen, 5 Tage nichts zu essen. Und ja, so hat das Ganze bei mir dann angefangen und ist dann tatsächlich in eine Magersucht geendet von 15 bis, würde ich mal sagen, 18, 19, wo ich auch sehr, sehr wenig gewogen habe, so um die 40, 42, 43 Kilo auf 1,71 Meter. Und meine Eltern dann eben auch, als ich so schlank war und das dann auch wirklich obvious wurde, also offensichtlich, dass ich ein Essproblem hatte, in eine Klinik gebracht. Also ich bin dann mit meiner Einverständnis, die haben halt mit mir drüber geredet und haben gesagt, Michi, das ist halt nicht normal und nicht gesund ist und dass das ein Krankheitsbild ist und dass es aber Kliniken gibt, in denen man daran arbeiten kann, wieder ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Und dann bin ich mit 17 in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie für mein Essverhalten gegangen. Und ich muss halt sagen, davor war ich wirklich so 75%, würde ich mal behaupten, magersüchtig. Und am Wochenende, wenn meine Eltern versucht haben, normal mit mir zu essen, war es dann einfach so, dass ich aber alles übergeben habe. Ich wollte gar nichts mehr essen. Also ich weiß noch, ich habe dann irgendwann total Hunger gehabt und da habe ich mir ein Glas Gurken aus dem Keller geholt und habe da drauf gelesen, irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, irgendwas an Kalorien. Und dann habe ich so gesagt, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich wollte nicht mal mehr Tee essen. Ich hatte so eine Angst, weil schlank sein bedeutet dann für mich eben auch nicht angreifbar zu sein, geliebt zu werden, gut genug zu sein. Ich wollte halt einfach dieses Vermeiden, ausgeschlossen, ausgestoßen zu werden, angreifbar zu sein. Und diese Angst hat dann eben auch dazu geführt, auch mit diesen ganzen äußeren Faktoren, dass man ja auch immer, ja, von der Gesellschaft, von Medien unter Druck gesetzt wird, was schöne Körper sind. Dann gab es damals diesen schrecklichen Begriff Skinny Fat, wo ich so dachte, oh Gott, ich bin einfach nur skinny and still fat, dass ich mich da einfach so doll unter Druck gesetzt habe. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit 17 war es dann halt so, dass man da halt ans Essen gewöhnt wurde. Und das war für mich eigentlich rückblickend total die Katastrophe, weil ich sollte von heute, von einem auf einen anderen Tag halt anfangen zu essen. Und alles, was es gemacht hat, ist halt für mich aus heutiger Sicht, ne, vielleicht war ich emotional auch nicht bereit, deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass Kliniken falsch sind. Wie gesagt, es ist ein totaler Erfahrungsbericht hier, aber für mich ist mit 17 Jahren in dieser Klinik der Shift von Magersucht zu Bulimie entstanden. Ich sollte halt normal mitessen, das Essen wurde jede Woche gesteigert. Wenn man das nicht geschafft hatte, hat man halt Trinknahrung bekommen und es hat halt wirklich einfach nur zum exzessiven, heimlichen Übergeben geführt, weil ich damit emotional überhaupt nicht klarkam, weil es ging ja nicht nur darum, dass ich nicht gegessen habe, sondern vor allem auch um die Beweggründe. Und es wurde zwar auch Körpertherapie und Gesprächstherapie gemacht, aber für mich war es damals halt zu schnell anzufangen, ganz normal in Anführungszeichen zu essen und gleichzeitig mit niemandem reden zu können und gleichzeitig halt auch umgeben zu sein von so vielen anderen Menschen, die halt ganz, ganz dünn waren. Und dann war ich gefühlt noch eine von den Schwereren mit Magersucht. Also für alle, die schwer magersüchtig sind, wissen auch, dass, ja, 40 Kilo ist eigentlich noch ein recht stabiles Gewicht für stark Magersüchtige. Das heißt, es war für mich persönlich ein totaler Horror. Und meine Essstörung ist dann eben von Magersucht eher in Bulimie gekippt. Ich habe mich dann angefangen, wirklich sehr viel zu übergeben. Ich habe zwar morgens, mittags, abends gegessen, aber nach jedem Essen erbrochen. Und auch als ich entlassen wurde, ich glaube nach 8, 9, 10 Wochen, also ich war, glaube ich, den ganzen Sommer fast da, war es nicht wirklich besser. Also es war halt eher so, dass ich halt total überfordert mit dieser schnellen und zügigen Ernährungseinstellung war. Ich weiß noch, ich kam in der Klinik an und ich war dann noch keine 5 Minuten, meine Eltern haben mich abgesetzt und dann sagten, ja, dann kommst du jetzt zum Mittagessen und ich hätte schon da einen Heulkrampf kriegen können. Also es war für mich einfach ein zu hartes Programm. Es war ein Programm, wo ich emotional nicht so abgeholt wurde und es dementsprechend nicht so viel gebracht hat. Dann habe ich so 2 Jahre ab da sehr gut, würde ich mal behaupten, mit meiner Bulimie auf einem stabilen Gewicht leben können. Also ich glaube, ich hatte dann so 50 Kilo und habe dann halt eine Bulimie gehabt, habe immer ein bisschen was gegessen, viel davon erbrochen und immer mal wieder auch Diätphasen, bis ich dann mit 20 so für mich den Entschluss gefasst hatte, innerlich, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, weil das ist halt auch für viele Leute, die sich das nicht vorstellen können, halt so ein gesellschaftlicher Ausschluss. Man weiß oder es fällt einem persönlich gar nicht auf, wie viel gegessen wird, wenn Menschen zusammenkommen, aber es werden immer und überall Snacks verteilt. Wenn man mit Freunden rausgeht, werden immer irgendwie noch Fritten oder irgendwas anderes geholt. Wenn man in irgendwelchen Bars ist, stehen so oft Nüsse da, man ist halt andauernd mit Essen konfrontiert und es hat halt irgendwie dazu geführt, dass ich so oft wirklich Panik hatte, irgendwo mit hinzugehen. Oder es haben halt Leute auch nicht verstanden, wenn man keinen Kaffee trinken wollte, weil man in Anführungszeichen Angst vor den Kalorien hatte. Und es war so schlimm, sich auf öffentlichen Toiletten zu übergeben, wenn man das jetzt so ehrlich sagen darf, dass ich so mit 20 dachte, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich möchte wieder normal sein. Und ich bin dann mit 20 nochmal in eine Klinik für Essstörungen gegangen. Und der Ansatz vor Ort war nicht ganz so hart, aber trotzdem ein ähnlicher. Also es wurde auch sehr zügig das Essen gesteigert. Man hat dann zwar ein normales Gefühl für Essen bekommen, aber emotional war es trotzdem so schwer, das Ganze für mich zu verarbeiten, weil ja in mir immer wieder diese Ängste getriggert wurden von, wenn ich jetzt zunehme, werde ich nicht geliebt, ich werde angreifbar, ich schaffe das alles nicht, ich werde vielleicht verlassen, ich werde abgestoßen, was auch immer, diese ganzen Ängste kamen halt hoch und ich muss halt sagen, diese Ängste waren auch mit und dieses mangelnde Körpergefühl mit einer der Hauptgründe tatsächlich für mein Essproblem und nicht nur der Verlust zum Bezug zum Essen. Also ich glaube, ich wusste rational, man soll so viele Kalorien am Tag essen und ich könnte eigentlich das, das und das essen. Und ich weiß noch, eine der Therapeuten sagt zu mir, 3 Schokobons am Tag werden nicht dazu führen, dass du zu da abnimmst. Aber emotional hatte ich das Ganze nicht verarbeitet. Und dann war ich auch in dieser Klinik über Weihnachten damals. Das war richtig traurig, um ehrlich zu sein. Aber es war der einzige Platz, den ich bekommen hatte und Silvester. Ich glaube, für 8 Wochen nochmal und kam zurück. Und ich muss sagen, es hatte sich so ein bisschen gebessert, dass ich ein paar mehr Sachen essen konnte. Aber ich bin sehr, sehr schnell wieder rückfällig geworden und es war genauso wie vorher. Also es war ganz schlimm und es war auch so der Moment, wo ich so total die Hoffnung verloren hatte und dachte, okay, ich werde nie gesund. Ich werde halt immer damit leben und vielleicht ist es mal besser oder mal schlechter, aber ich werde nie gesund. Und dann habe ich das erstmal so akzeptiert. Und auch als ich mit Marc zusammenkam, hatte ich tatsächlich noch mein Essproblem. Also nicht mehr so stark wie halt früher, aber trotzdem so, dass ich extremst viele Lebensmittel vermieden habe. Also ich habe irgendwie abends immer nur Salat mit Tofu oder sowas gegessen und morgens halt immer nur Joghurt mit Früchten und Müsli damals. Und alles, was halt aus diesen 2 Gerichten gefallen ist, habe ich mir halt gar nicht erlaubt. Und ich habe auch immer nur das Gleiche getragen, fällt mir auch noch ein. Und ich habe dann mit Marc damals sehr früh darüber geredet, dass ich halt ein Essproblem habe, dass ich gewisse Sachen essen kann und andere halt eben nicht. Und ja, dass er da auch gar nicht versuchen soll, auf mich einzuwirken, sondern es bitte halt einfach so respektiert. Und ich glaube, das ist halt auch die große Stärke, die Marc irgendwie hat, vielleicht auch durch seinen Beruf. Marc kann ganz ruhig und respektvoll und achtsam eigentlich allen Themen umgehen. Also es liegt vermutlich vielleicht auch daran, dass er Polizist ist und wahnsinnig viel erlebt hat, auch schon viele Tote hatte oder viele Extremsituationen. Also er kann halt einfach immens gut Ruhe bewahren und einem deswegen auch das Gefühl geben, egal mit was man kommt, man hat halt einen Ort, wo man in Ruhe, achtsam, mit Akzeptanz und Geduld aufgefangen wird. Und er war halt immer derjenige, der gesagt hat, ich halte dir den Raum, ich unterstütze dich bei allem, was du brauchst, sag mir einfach, was ist. Und es war sehr, 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 sehr schön, weil er auch nicht mit Schock oder irgendwas reagiert hat, weil manchmal kommt dann auch so, dass die Leute so schockiert sind, und mir hat das immer so dieses Gefühl gegeben, wenn ich jemand gesagt habe, ja, ich habe ein Essproblem, so, oh Gott, wie schlimm. Und ich so, das hat mich persönlich dann immer noch mehr rausgebracht, als dass ich so dachte, cool, jetzt habe ich mich geöffnet. Und Marc hatte irgendwie so eine sanfte Ruhe, keine Gleichgültigkeit, sondern wirklich so eine liebevolle Ruhe für dieses Thema. Er hat sich nicht aufgedrängt, er hat einfach zugehört und akzeptiert und respektiert. Und ab da hat tatsächlich, würde ich dann auch behaupten, mein Heilungsweg angefangen, gar nicht mit Marc, sondern damit, dass ich mich so ein Jahr, nachdem ich mit Marc zusammenkam, wieder angefangen habe, Sport zu machen. Also ich habe dann mir Marcs Fahrrad mal ausgeliehen, weil ich so dachte, oh, ich will mal Fahrrad fahren. Bei meinem Opa vorbei, dann fahre ich nach Schalke mal und fahre zurück. Und ich habe halt festgestellt, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und dann habe ich halt angefangen, mehr Sport zu machen. Und zwar nicht ein Sport, in den ich mich reinzwänge. Ich wollte immer mehr Sport machen, also irgendwie Workouts und Fitnessstudio oder so. Das hat mir aber alles nie Spaß gemacht. Und auf einmal habe ich dieses Fahrrad für mich entdeckt und habe halt einfach angefangen, Sport zu lieben. Und so habe ich das erste Mal wieder meinen Körper angefangen zu mögen. Weil ich so gesagt habe, voll cool, und es fühlt sich ja gut an, in diesem Körper zu stecken. Und es war dann so ein ganz, ganz schleichender Prozess von, ich habe angefangen zu lernen, welche Dinge mir in meinem Körper Spaß machen und nicht. Und gleichzeitig mich dann auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen und zu merken, wo kommen denn diese Ängste her. Und so ist dieses Problem, diese Essstörung tatsächlich schleichend Schritt für Schritt besser geworden. Je mehr ich halt angefangen habe, ich selbst zu werden, authentisch zu sein, an meinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, an meiner Körperakzeptanz und vor allen Dingen auch gesunde und liebevolle Routinen, mein eigenes Leben zu leben, desto schleichender wurde es. Und das hat dann bei mir angefangen, dass ich halt mal wirklich Mini-Baby-Schritte, dass ich irgendwie gesagt habe, cool, ich glaube, ich kann ein halbes Brot auch noch frühstücken. Oder lass uns Brötchen holen und ich esse ein halbes Brötchen. Oder dass ich angefangen habe, wenn wir Reis gekocht haben, mir Reis noch dazu zu holen. Aber alles immer nur ganz, ganz klein. Und dann wurde es aus Kleinem größer und größer und größer und mehr. Und dann kam dem Reis die Kartoffeln hinzu und das Brot. Und irgendwann war es dann sogar in Ordnung, mal was Süßes zu essen. Solange ich dann, wir haben damals noch vegetarisch gelebt, und weiß noch, haben wir Schokolade gekauft. Und ich habe eins von dem Kinderschokolade gehabt und Marc vier. Und ja, es war so ein ganz, 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 ganz schleichender Prozess über meine eigene Rückverbindung mit meinem Körper, den Sport, den ich wieder gemacht habe, das Körpergefühl, was ich entwickelt habe, wie ich mich persönlich mit mir auseinandergesetzt habe, dass ich auch aus meinem Essproblem herausgewachsen bin. Das Übergeben hat bei mir dann auch zügig, würde ich mal behaupten, aufgehört, aber ich hatte halt immer, glaube ich, ein Ernährungsdefizit, was sich dann nach und nach ausgeglichen hat. Und ja, das ist wirklich das, auch wie es heute ist. Was mir an der Stelle halt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich halt heute zu 95% vegan lebe, also in Deutschland schon, wenn wir auf Reisen sind, so gut wie es geht. Und dass ich auch gelernt habe, dass ich manche Dinge halt auch einfach nicht mag, weil als ich auch in vielen Ernährungsstellen gesagt habe, ich möchte aus meinem Essproblem raus und ich bin vegan, hieß es halt immer so ein bisschen, das geht nicht, weil allein über die vegane Ernährung verbietest du schon so viele Lebensmittel und das kann ja nicht sein, nicht, dass das eine neue Form der Essstörung ist und du jetzt halt nur auf super viel verzichten willst, weil es nicht vegan ist. Und was für mich wichtig war, war halt für mich reinzuspüren und zu sagen, nee, ich möchte mich vegan ernähren. Und das hat nichts mit meinem Essproblem, sondern mit meiner Ernährungsethik zu tun. Noch festzustellen, dass ich manche Dinge einfach nicht mag. Ich mag zum Beispiel keine Nudeln. Das habe ich dann lange hinterfragt. Liegt es irgendwie an meiner Essstörung? Liegt es in meinem Essproblem? Liegt es halt irgendwie an mir? Müsste ich jetzt alles mögen, wo ich, sage ich mal, kein Essproblem habe, insbesondere beim Marc gefühlt alles essen kann? Da habe ich aber auch festgestellt, nee, ist total in Ordnung, ernährungstechnisch Präferenzen zu haben oder ein Gefühl dafür zu haben, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich liebe Kartoffeln. Ich mag Reis, ich liebe eigentlich auch Reis, ich mag auch Brot und Brötchen, aber ich mag halt einfach keine Nudeln. Ich mag auch Pizza, aber keine Nudeln. Und ganz lange habe ich dann immer gedacht, oh Gott, hat das jetzt doch noch was zu tun? Und dass man ja immer sagt, Pasta-Gerichte haben viele Kalorien. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, nee, ist halt einfach nicht die Präferenz von dem, was ich halt esse. Und wenn ich die Wahl habe, gehe ich lieber auf Kartoffeln oder Reis oder Brot oder Baguette oder irgendwas anderes. Aber ja, Nudeln, außer in veganer Lasagne, sind nicht so meins. Und ich würde jetzt auch gerne mit dir so über Tipps sprechen, was mir da geholfen hat, weil den ersten habe ich jetzt auch schon angesprochen. Und das ist wirklich Ehrlichkeit zu dir selbst. Und da war meine eigene Intuition super, super wichtig, weil häufig fragt man sich, ja gut, esse ich das jetzt nicht wegen meinem Essproblem oder weil ich es wirklich nicht mag, bin ich satt oder erlaube ich mir nicht mehr zu essen? Und für mich war es super wichtig, die eigene Intuition zu stärken durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Authentizität, durch die Arbeit an mir. Und gleichzeitig dann eben aber auch zu sagen, ich bin ehrlich mit mir. Ich bin jetzt auch einfach ehrlich mit mir. Gehe ich jetzt gerade zum Kühlschrank, weil ich Hunger habe oder weil ich emotional esse? Möchte ich das gerade nicht essen, weil eine Emotion in mir ist und ich ja Angst habe, was zu essen, wenn ich so emotionalisiert bin? Oder möchte ich das gerade nicht essen, weil ich wirklich keinen Hunger habe? Und zwar viel innerer fragender Dialog, also nicht mehr dieses du darfst nicht, sondern wirklich in den inneren Austausch mit mir gehen und da auch einfach ehrlich zu mir zu sein. Ehrlich zu mir zu sein, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht? Und das hat tatsächlich manchmal auf meinem Heilungsweg auch bedeutet, dass ich zu manchen Dingen ja und zu anderen nein gesagt habe und dass ich situativ gehandelt habe, dass das, was in der einen Situation richtig war und schon geklappt hat, in einer anderen Situation vielleicht nicht mehr geklappt hat. Und ich da auch dann sagen musste, weißt du, ich würde jetzt gerne Brötchen mit dir frühstücken, aber ich merke halt einfach, ich bin so emotionalisiert, weil das und das war. Und wenn ich das jetzt esse, dann werde ich mich übergeben. Also gehe ich einfach wieder einen Step zurück zu Reis und Joghurt und Obst und Müsli. Und situativ zu entscheiden, was war das Richtige, war total gut, dieses Körpergefühl zu bekommen. Und das wäre nämlich auch der zweite Tipp für intuitives Essen. Also der erste Tipp ist, ehrlich mit dir zu sein. Was brauchst du gerade? Was kannst du gerade essen und was nicht? Gerade wenn du ein Essproblem hast, aber auch sonst, wenn du kein Essproblem hast, einfach zu sagen, esse ich das gerade, weil ich Hunger habe oder versuche ich gerade irgendeine andere Emotion durch mein emotionales Essverhalten zu unterdrücken? Denn das bringt dich dann auch zum zweiten Tipp und das ist Körpergefühl. Ich hatte ganz lange gar kein Körpergefühl. Ich hatte gar keinen Hunger oder zu viel Hunger. Ich habe alles unterdrückt. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Und ich muss sagen, Sport und Fahrradfahren, also ein Sport, der mir Spaß macht, das ist bei mir Fahrradfahren und Laufen. Das waren für mich die und Tanzen elementarsten Dinge, um in mein Körpergefühl wieder reinzukommen. Es war einfach so schön, als ich das erste Mal, und da kriege ich halt irgendwie Tränen in die Augen, wenn ich an diese Radtour zurückdenke, weil ich so das erste Mal das Gefühl hatte, wieder wie ein Kind mit meinem Körper verbunden zu sein. Ich bei meinem Opa im Haus vorbeigefahren bin, an diesem Hang gesessen habe. Dann habe ich mich an so ein Bild aus meiner Kindheit zurückgeerinnert. Da bin ich zwar nicht mitgefahren, aber da saß mein Papa mit meiner Schwester an diesem Hang und hatte die gleiche Radtour gemacht, also nur die halbe Strecke. Aber und wir haben sie halt abgeholt und mein Papa hat so erzählt, wie schön diese Radtour war. Und ich habe mich, obwohl ich nicht mitgefahren bin, weil ich zu klein war, sondern sie nur abgeholt habe, mich so daran zurückerinnert. Und dann saß ich auch da und dachte einfach für mich so, wie schön diese Radtour war, wie schön es ist, gerade meinen Körper zu spüren, im positiven Sinne außer Atem mal zu sein und so präsent und in der Natur. Also es war für mich ganz, 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 ganz krass. Die andere Art und Weise, wie ich ein starkes Körpergefühl auch zurückentwickelt habe, war über die Arbeit mit den Tieren und die Berührungen. Ich habe halt eben auch ganz, ganz lange überhaupt keine Berührungen zugelassen. Ich wollte nicht, dass mich jemand anfasst. Ich fand das ganz schlimm. Es hat für mich so ein beklemmendes Gefühl gegeben. Vor allem, wenn ich im Hüft- oder im Bauchbereich angefasst wurde, hätte ich losweinen und schreien können. Ich wurde so wütend, weil ich nicht angefasst werden wollte, weil ich das so als meine Problemzone wahrgenommen hatte. Und ich habe so einen Ekel davor empfunden, vor diesen Teilen meines Körpers. Und mit den Affen, also mit Marc hat das am Anfang auch gedacht, ich will nicht am Bauch angefasst werden und auch nicht in der Hüfte, das mag ich nicht. Das tut mir nicht gut, das gibt mir kein gutes Gefühl. Aber mit den Affen war es halt einfach so, die haben immer an deiner Hüfte gesessen und irgendwie war es was anderes. Und über sie habe ich halt angefangen zu lernen, dass auch Berührungen überall an meinem Körper in Ordnung sein können, dass sie keine Wertung haben. Also ich habe diese Wertung aus den Berührungen vor allen Dingen rausgenommen. Das heißt, die Arbeit mit den Affen und Tieren war für mich da auch super heilsam, um einfach wieder einen Wert freie Berührung zu kommen, aber auch Berührung am Körper lernen, zu akzeptieren und auch sich an dieses Gefühl im liebevollen Sinne und im positiven Sinne wieder zu gewöhnen, weil auf einmal hängt dir halt ein Affe im Gesicht oder zieht dein T-Shirt hoch und steckt den Finger in deinen Bauchnabel oder guckt in dein Ohr oder zählt deine Zähne. Da ist halt einfach keine Grenze. Und gleichzeitig bringt dich das in dein Körpergefühl zurück, weil sich die Tiere an Stellen berühren, am Fuß, am Zeh berühren, wo du halt ja von anderen Menschen vielleicht nicht so gerne berührt worden wärst. Und dieses Körpergefühl über die Tiere war halt ähnlich wie das Radfahren und Laufen für mich elementar und wichtig. Und das Dritte waren dann eben auch gesunde Routinen im Sinne von Routinen, die mein Gefühl zu meiner inneren Welt sehr stärken. Das ist ja bei mir absolut und zu 10 Millionen % meine Morgenroutine und gleichzeitig auch eine Schlafroutine. Das heißt, wann möchte ich circa schlafen gehen und aber auch Sportroutinen zu etablieren, dass ich mir halt einfach Raum dafür nehme, ohne dass es exzessiv wird. Also da darf man ja auch immer aufpassen, wenn man zum Beispiel ein Essproblem hat, dass man halt dann nicht Sport als Belohnungssystem nutzt, beziehungsweise sich sagt, wenn ich genug Sport gemacht habe, dann darf ich was essen, sondern dass es wirklich aus der Freude heraus entsteht. Und das Dritte war für mich zu lernen, was Selbstliebe wirklich bedeutet. Und das war ja natürlich, dass ich halt für mich erstmal gelernt habe, Selbstliebe bedeutet nicht, oh, ich liebe mich und gut ist, sondern Selbstliebe bedeutet, gesunde und liebevolle Entscheidungen für dich zu treffen. Und als ich das verstanden habe und angefangen habe, war das für mich ein ganz massiver Gamechanger, weil ich mich dann immer gefragt habe, was ist in dieser Situation jetzt gesund und liebevoll und so halt auch zu meinen Entscheidungen, was Sport, Körper, Ernährung, Essen, alles Mögliche angeht, viel, viel, viel mehr ein Gradmesser dafür hatte, was ist jetzt weise, was ist jetzt richtig, was tut mir jetzt wirklich gut. Und dementsprechend, egal, ob du jetzt ein Essproblem hast, vielleicht emotional isst oder auch einfach die Verbindung zu dir stärken möchtest, kann ich dir wirklich einfach nur empfehlen, sei ehrlich zu dir, stärke dein Körpergefühl und fang an, wirklich Entscheidungen aus Selbstliebe herauszutreffen. Denn das ist wirklich was, was dich in eine ganz neue Verbindung zu dir bringen wird. Und diese Verbindung war für mich persönlich das, was mich geheilt hat, weil es mir diese Angst davor genommen hat, nicht mehr geliebt zu werden, wenn ich abends Kartoffelsalat esse, ja, oder nicht mehr geliebt zu werden, wenn ich ein Normalgewicht habe, nicht mehr geliebt zu werden oder angreifbar zu sein, wenn ich halt nicht super, super schlank bin, sondern vielleicht eine normale Figur habe oder was auch immer. Und deswegen kann ich das halt nur empfehlen, da wirklich gesunde Routinen für dich und deinen Körper zu etablieren, aus Selbstliebe zu handeln und vor allem auch ehrlich zu dir sein, also Selbstsabotage aufzulösen. Und ja, kann so sagen, das war das, was mir sehr, 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 sehr geholfen hat. Also die Stärkung zu mir selbst, zu meinem wahren Ich und dieses wahre Ich dann auch mehr und mehr und mehr leben. Und wenn du da auch tiefer eintauchen möchtest in Selbstliebe, in gesunde Routinen, in Authentizität, schreib dich super gerne noch auf die Warteliste von meinem Kurs Keep Yourself Wild. Der startet nächstes Jahr endlich wieder, nachdem er 18 Monate nicht live war, 1,5 Jahre. Und da geht es darum, die Verbindung zu dir selbst zu stärken, wieder bei dir anzukommen und dich einfach darin zu unterstützen, zu lernen, was du wirklich willst. Also wenn du auch merkst, fernab davon, warum du dir die Folge anhörst, es würde mir gut tun, Selbstliebe zu stärken, ehrlicher zu mir zu sein, ein Körpergefühl oder ein Gefühl wieder für mich zu entwickeln, dann möchte ich es dir einfach nur ganz liebevoll an der Stelle ans Herz legen. Und genau, da sei mal dazu. Wie sieht das Ganze heute bei mir aus? Also heute bin ich, glaube ich, kein Vorbild für perfektes Essen. Ich habe mal so aufgeschrieben, was ist heute. Also ich habe heute keine festen Essenszeiten oder so, also grundlegend schon. Aber manchmal frühstücke ich um 9, manchmal um 10. Manchmal essen wir abends um 6, manchmal um 20 Uhr. Es variiert auch ein bisschen, weil ich ja abends viel arbeite. Ich habe also keine festen Essenszeiten. Was ich versuche, ist so extremst lange Hungerperioden in Anführungszeichen zu vermeiden. Das heißt, dass ich schon immer gucke, dass ich regelmäßig esse. Ich wurde auch immer gefragt, schreibt ihr euch Pläne? Ja, wir schreiben uns Pläne und halten uns so selten dran. Ich glaube, gerade weil ich so intuitiv mittlerweile auch esse, dass das Konzept mit Essensplänen ehrlicherweise für mich persönlich nicht so gut funktioniert. Damals hat es geholfen ein bisschen, Aber heute tatsächlich nicht, weil heute habe ich manchmal abends Bock auf gefüllte Paprika, manchmal habe ich abends Bock auf Kartoffelsalat, manchmal habe ich abends Lust auf Sushi. Und dementsprechend machen wir das. Und manchmal habe ich auch drei Abende hintereinander Lust auf das eine oder das andere. Das heißt, wir haben zwar immer so unsere Standard-Einkaufsliste und dann gucke ich immer, was im Kühlschrank ist und worauf wir halt auch irgendwie Lust haben. Das heißt, wir persönlich schreiben uns keine Pläne, aber es kann natürlich total helfen, Struktur reinzubringen. Und ich glaube, es ist auch nachhaltiger im Einkaufen, weil meistens ist es so, dass wir samstags dann irgendeinen großen Gemüsetopf machen, damit nichts schlecht wird. Da könnte man auf jeden Fall bewusster einkaufen, weil man Pläne hat. Aber wie gesagt, mir hilft es einfach, um intuitiv reinzuspüren, wo habe ich heute Lust drauf, was möchte ich. Ja, worauf würde ich mich auch freuen, wo hätte ich richtig Bock drauf, es zu essen, da freier zu sein. Das heißt, wir haben zwar immer so unsere 5-6 Gerichte, für die wir einkaufen, aber es ist jetzt nicht montags das, dienstags das, mittwochs das, außer in sehr, sehr stressigen Wochen, wo wir zum Beispiel super viel abends arbeiten, dass wir so sagen, okay, wir machen das, das und das und kochen halt für 2 Tage. Aber grundlegend ist meine Essensauswahl sehr intuitiv. Ich muss sagen, ich liebe mittlerweile Einkaufen. Das ist für mich eine absolute Faszination geworden. Früher war für mich Einkaufen ganz schlimm, weil das hat in mir so eine Panik ausgelöst und dieses, du musst stark sein und darfst jetzt nichts mitnehmen, was ungesund ist und halt durch, sei stark. Und heute ist es so, ausprobieren. Und Marc sagt, ich bin, glaube ich, die einzige Frau, die lieber essen als Klamotten einkaufen geht, weil ich es schön finde, persönlich für mich, zurück zu meiner Begeisterung auch für Essen gefunden zu haben. Also ich habe als kleines Kind wenig gegessen, aber gerne gegessen. Also ich hatte schon immer einen eintönigen Geschmack. Das habe ich auch heute noch. Also ich esse kein Chili Mango oder sowas. Also scharf geht schon mal gar nicht. Exotisch mag ich auch nicht so. Ich mag es simple, keep it simple. Das hat sich auch nicht geändert. Aber ich finde es total schön, dass ich wieder wie so als Kind durch den Supermarkt gehe und mich gerne ausprobiere und gerne neue vegane Sachen probiere und mir das auch erlauben kann, ohne zu denken, ich muss vorher die Zutatenliste durchgehen und habe Angst, wenn da, weiß ich nicht, x Gramm Fett oder sowas drin sind. Das heißt, wir essen schon gesund, aber eben auch intuitiv. Und ich habe einfach eine absolute Faszination fürs Einkaufen entwickelt, weil ich mir endlich wieder erlaube, die Dinge, die ich essen möchte, in den Einkaufswagen zu legen. Und das ist ja für mich ein ganz, 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 ganz großer Fortschritt. Meistens ist es so gewesen, jetzt ist es für mich normal. Und meistens habe ich so 3 bis 4 Lieblingsgerichte, die ich dann monatelang esse. Dementsprechend kaufen wir auch immer für 3, 4 Sachen ein. Und dann verändert sich das. Also aktuell ist es Bolognese ohne Nudeln. Marc macht dann immer sich Nudeln dazu. Ich habe lieber Brot oder Baguette oder so zu der Bolognese, gefüllte Paprika mit Reis oder Kartoffelsalat mit Würstchen. Das liebe ich total gerne. Wir machen aber auch manchmal so einen mexikanischen Abend, der vermutlich gar nicht mexikanisch ist, aber wir nennen ihn so, wo wir uns halt so verschiedene Rohkostsachen machen und so kleine Sachen anbraten, also viel mit Fingerfood arbeiten. Das mag ich auch total. Und bin da sehr viel intuitiver geworden. Aber das sind so meine 3, 4 Lieblingsgerichte. Das war auch mal Sushi, dass ich so gerne Sushi gegessen habe. Auch das hatte ich mal als eines meiner Lieblingsgerichte. Esse ich heute auch noch gerne, aber ist im Ranking ein bisschen runtergerutscht. Was ich zeitweise auch total mochte, war vegane Zucchini-Lasagne. Das mochte ich auch total. Also es variiert da wirklich immer zwischen so 3, 4 Gerichten, die ich irgendwie 2 Monate super gerne esse und dann tausche ich und werfe ich sie über den Haufen. Und das Einzige, was ich nie wieder angefangen habe zu tun und was ich vermutlich auch nicht mehr tun werde, ist mich zu wiegen. Also wir haben keine Waage im Haus. Ich werde zwar beim Arzt halt hin und wieder gewogen und das ist auch für mich total okay, auch mein Gewicht zu sehen. Das ist für mich kein Problem, aber ich habe so für mich gesagt, wenn ich eine Waage im Haushalt hätte, wäre das, glaube ich, eine der Sachen, die für mich, ich glaube, am ehesten wieder dazu führen könnten, dass ich anfange, mein Essverhalten zu kontrollieren. Und dementsprechend haben wir halt einfach gesagt, nee, wir packen uns einfach keine Waage ins Haus, weil für mich war Wiegen auch früher total das große Thema. Ich habe mich morgens, mittags, abends gewogen und geheult, wenn ich zugenommen habe. Und ich glaube, wenn ich mich einfach jeden Morgen wiegen würde, würde mich alleine diese Zahl wieder viel zu verrückt machen. Sie würde mich aus meiner Intuition rausholen. Und solange, sage ich mir, immer meine Hosen passen und es mir schmeckt und es mir gut geht und ich die Energie habe, Sport zu machen, durch den Tag zu gehen, ist es mir eigentlich auch egal, wie viel ich wiege. Solange ich mich halt in mir wohlfühle. Aber dieses Wohlfühlen hat halt eben essentiell damit zu tun, dass ich auf mein Körpergefühl achte, aus Selbstliebe handle und auch einfach ehrlich zu mir bin, was ich brauche und was nicht. Und ja, das war so mein Weg, raus aus der Essstörung. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dir das geholfen hat und ob du da viel für dich mitnehmen konntest, aber ich wurde sehr oft um diese Folge gebeten. Dementsprechend dachte ich jetzt, ich nehme sie mal auf und hoffe einfach, dass du vielleicht das ein oder andere für dich mitnehmen konntest und möchte am Ende von dieser Folge auch nochmal so Do-Nots mit dir teilen, die mir jetzt in meiner Arbeit begegnet sind und wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich heute da stehe, wo ich stehe, weil es mich vor 5 Jahren vermutlich sehr getroffen hätte. Und das wäre sowas, bitte frag keine Frau, keinen Menschen irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, er oder sie hat zugenommen, ob er oder sie schwanger ist. Ja, also das ist was ich so oft auch auf Instagram gefragt werde und es impliziert ja auf eine gewisse Art und Weise immer, dass man in einem Outfit einen Bauch hat. Das ist vielleicht gar nicht die Intention, die Leute haben, aber es kann Menschen verunsichern. Das Gleiche ist, dass ich meine Stories aufnehme und ich liebe ja hüfthohe Hosen und dann irgendwie so Tops und ich sitze ja auch gerne bei den Stories und dann ist es halt auch, wenn man, sag ich mal, nicht ultradrahtig ist, total normal, dass man ja irgendwie Haut überstehen hat. Und ich werde so oft drauf angesprochen, es klingt so gemein, auf meine Speckrollen in meinen Instagram-Stories. Ich bin sehr froh, dass ich das heute mit Humor nehmen kann, weil ich glaube, mit 15 wäre ich fast von der Brücke gesprungen, wenn das jemand zu mir gesagt hätte. So fertig hätte mich das gemacht. Und das möchte ich auch hier teilen. Du weißt nie, wo der andere Mensch emotional und in der Körperverbindung gerade steht. Und lasst die Körper von anderen Menschen bitte, bitte, bitte in Ruhe. Es ist egal, was du über den Körper eines anderen Menschen denkst, solange er sich wohlfühlt. Und es ist schon zweimal egal, was du über den Körper eines anderen Menschen denkst, wenn er sich nicht wohlfühlt. Es ist nicht dein Körper. Hört auf, die Körper anderer Menschen zu kommentieren. Ich kriege immer, wie oft ich zuhört bekomme, ich werde zu schlank heute, dann kriege ich von anderen auf Instagram zu hören, ich hätte Speckrollen und von den Dritten werde ich gefragt, dass ich schwanger bin. Und wenn ich nicht dieses Körpergefühl aufgebaut hätte zu mir und auch diese Selbstliebe, die Ehrlichkeit, aber auch diese Fähigkeit, mich von Kommentaren, die von außen kommen, zu distanzieren, würde mich das elementar fertig machen. Es würde mir richtig, richtig wehtun. Es würde mich verunsichern. Und in Phasen meiner Essstörung hätte es dazu geführt, dass ich 7 Tage nichts gegessen hätte. Ich weiß, dass das übertriebene Reaktionen sind, aber es ist nicht übertrieben zu verlangen, dass wir bitte aufhören, Körper von anderen Menschen zu bewerten, zu kommentieren oder irgendwas dazu zu sagen. Es ist egal, ob eine Frau kleine oder größte Brust hat. Es ist egal, ob ein Mann klein oder groß ist, trainierte Arme oder untrainierte Arme oder breite Arme oder schlanke Arme. Es ist egal, wie viel eine Frau wiegt. Es ist doch total egal. Können wir bitte anfangen, die Körper so hinzunehmen, wie sie sind? Weil es bringt nur Verunsicherung rein, es tut nur weh. Und wenn ich halt zurückblicke, kommt ein Großteil dieser Angst und dieses alles kontrollieren wollen daher, dass ich so viel bewertet wurde in meiner Jugend, in meiner Kindheit, dass ich für mein Aussehen und meinen Körper gemobbt und ausgeschlossen wurde. Und das muss es nicht sein. Es müssen nicht erst junge Menschen oder egal in welchem Alter Menschen durch diesen Weg gehen, um dann irgendwann zu lernen, sich zu akzeptieren. Wie wäre es, wenn wir gesellschaftlich einfach sagen, hey, wir nehmen uns an, so wie wir sind und schicken Menschen nicht erst durch ihre ganz persönliche Hölle und psychische Erkrankheiten, damit sie daraus emporwachsen. Klar macht einen das stärker und heute bin ich da auch einfach abgehärteter, als ich das mit 15 war. Aber ich bin ehrlich, ich würde keinem Menschen auf diesem Planeten ein Essproblem wünschen. Ich würde es nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass auch wenn du nicht betroffen bist, sondern einfach nur jemanden kennst, dass du empathischer bist, dass du dich zurückhältst mit Kommentaren über Essverhalten und Körper, denn ein Essproblem ist mehr als einen Kaffee nicht trinken können oder irgendwas anderes nicht essen können. Es hat häufig in meinem Fall eben mit extremer Angreifbarkeit zu tun, der Angst davor, angreifbar zu sein, wenn man sich zeigt, wie man ist. Und diese Angst entsteht ja erst dadurch, dass man angegriffen wurde, weil man war, wie man war. Und indem wir anfangen, uns zu akzeptieren, uns zu tolerieren, hoffe ich einfach, dass sich das verändert und weniger junge Menschen, weniger Menschen, egal welchen Alters, wirklich in eine Essstörung oder ein ungesundes Essverhalten hineinrutschen. Denn das merke ich heute auch. Essen ist elementar und wichtig für mich, um diese Energie zu haben, all diese Dinge umzusetzen, um auch für mich dazu zu gehören, dass ich heute mit Freunden essen gehen kann, dass ich einkaufen gehe, all diese Dinge. Es war so einschneidend, so verdammt einschneidend. Und man fühlt sich selbst, wenn man bei Menschen dabei ist und eigentlich dazugehört, nicht dazugehörig, weil man doch Angst hat, wenn jetzt jemand einem eine Erdnuss anbietet und man nicht sagen weiß, was man sagen soll, wenn man auf dem Geburtstag ist und die Leute einem Kuchen andrehen wollen und man Schweißausbrüche kriegt, wenn darüber abgestimmt wird, ob man doch jetzt noch schnell essen geht. Das sind für Menschen, die sich das nicht vorstellen können, alles überhaupt keine herausfordernden Situationen. Aber für mich mit meiner Essstörung war der Alltag damals so herausfordernd und so abschottend und so einsam. Und ich bin dankbar, dass ich heute anders leben kann. Ich bin dankbar, heute gesund zu sein. Ich bin dankbar, heute essen zu können. Ich bin happy, heute essen zu können, weil ich, wie gesagt, sehr gerne esse. Und ich wünsche mir einfach, dass die Folge dem einen oder anderen wirklich geholfen hat, da ein bisschen mehr Empathie zu entwickeln, sich selbst auch zurückzunehmen, vielleicht aber auch einfach Mut gemacht hat, dass es immer einen Heilungsweg gibt und dass du deinen ganz individuellen und eigenen Heilungsweg finden darfst und wirst. Das ist mir so, so, so wichtig, weil mein Wunder war mal, abends mit meinem Mann auf der Couch zu sitzen und Pizza zu essen. Und das Wunder hat sich jetzt sehr, 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 sehr oft erfüllt. Und ja, das war für mich damals ganz ehrlich, mit dem Wunder Dr. Jane Goodall zu treffen. Es war ein bisschen später kam das. Aber es war für mich auf einer Stufe von der Realistigkeit. Es war für mich eine sehr hoffnungslose Zeit. Und dementsprechend seid ihr achtsam und liebevoll. Ihr wisst nie, wer eine Essstörung hat. Also haltet euch bitte, bitte, bitte mit Körperkommentaren einfach zurück. Das war's von meiner Seite zum Thema. Ich hoffe, die Folge hat den 10.000 Menschen, die sie wollten, auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, du konntest so oder sowas für dich mitnehmen, ob du jetzt ein Essproblem hast oder nicht. Ich denke halt einfach, dass Körperliebe, Selbstliebe und auch Ehrlichkeit oder Körperakzeptanz, ein Körpergefühl und ein Gefühl für sich zu entwickeln, Selbstliebe zu leben und Ehrlichkeit, das ist, was dich nicht nur unterstützt, wenn du halt intuitiver wieder essen möchtest, sondern etwas, was dich einfach unterstützt, die Verbindung zu dir zu stärken. Und wie gesagt, für mich war das auch am Ende der elementare Schritt zu meiner persönlichen Heilung, wieder mit mir selbst verbunden zu sein, mich zu spüren und authentisch mein wahres Ich zu leben. Auch auf die Gefahr hin, dass ich angegriffen werde, aber in mir selbst so gestärkt, dass ich mich davon nicht mehr verändern und verunsichern lasse. Und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich tierisch doll drüber, weil ich das, ja, wir sind noch so klein, ich kann das noch lesen. Ich lese auch meine Amazon-Buchbewertungen, ich lese auch meine Podcast-Bewertungen und meine Nachrichten. Also deswegen freue ich mich einfach, wenn du mir eine Bewertung da lässt mit einem Kommentar oder auf Instagram mit Michis Wildlife bei mir vorbeischaust. Ja, sag mir gerne, wie es dir geht, ob dir die Folge gefallen hat. Teil sie mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie sie unterstützen könnte. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, schicke dir eine ganz, ganz große Herzensumarmung. Ich hoffe, es geht dir gut. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.